Also zunächst mal eure Klimaanlage bei aller Liebe. Stellen Sie mal ab, sie wird bei euch abgestellt. Ich fliege ja weg hier. Das ist wunderschön, das ist was Wunderschönes. Am Sonntag waren wir alle froh dran, nicht wahr? Und das verdanken wir der Dienstagstunde, dass wir hier so eine Klimaanlage haben. Aber wenn man direkt davor steht, dann ist nicht so alle freundlich. Lieben Freunde, wir stehen am Simson. Ich habe hier so ein grünes Blatt, Licht und Leben. Das ist ein Blatt, das ich rausgebe. Es liegen am Ausgang ein Packen Probeexemplare. Wer so übrige, wer eins mitnehmen will, kann da für lau einfach mitnehmen. Juli-Nummer. Jetzt habe ich es von weg gesagt. Jetzt fehlt mir aber eine Bibel noch hier, bitte mal rein. Innige Dank, Frau Schäfer. Ja. Richter 15. Richter 15 von Vers 8. Am Schluss. Und Simson zog hinab und wohnte in der Steinkluft zu Etam. Da zogen die, ich weiß nicht, was das für eine Sache ist, hier kann ich ja nicht stehen, da bin ich morgen Kreuzner, das ist, glaube ich, morgen Ischias. Das ist ja schauderhaft. Wie? Das ist doch eingeschaltet. Das ist doch eingeschaltet. Ja, also ich meine, wir, so viele Leute sind wir noch doch nicht, dass wir damit gleich angeben müssen. Sonntags ist ganz schön, nicht? Da zogen die Philister hinauf und lagerten sich in Juda und ließen sich nieder zu Levi. Aber die von Juda sprachen, warum seid ihr wieder uns heraufgezogen? Sie antworteten, wir sind heraufgekommen, Simson zu binden, dass wir ihm tun, wie er uns getan hat. Da zogen 3000 Mann von Juda hinab in die Steinkluft zu Etam, und sprachen zu Simson, weißt du nicht, dass die Philister über uns herrschen? Warum hast denn das an uns getan? Er sprach zu ihnen, wie sie mir getan haben, so habe ich ihnen wieder getan. Sie sprachen zu ihm, wir sind herabgekommen, dich zu binden und in der Philister Hände zu geben. Simson sprach zu ihnen, so schwört mir, dass ihr mir kein Leid tun wollt. Sie antworteten ihm, wir wollen dir kein Leid tun, sondern wollen dich nur binden und ihnen ihre Hände geben und wollen dich nicht töten. Natürlich ein glänzender Satz, nicht? Wir wollen dir nichts tun, wir geben dich bloß an Mörderhände, so, nicht? Und sie banden ihn mit zwei neuen Stricken und führten ihn herauf vom Fels. Nicht so weit. Wir singen im Weihlaus gerne ein Lied, das heißt, wer will ein Streiter Christi sein und nicht ein Widerchrist? Der stelle sich zum Kampfplatz ein, wie es geboten ist. Was ist das, ein Streiter Jesu Christi? Der Simson war einer, nicht? Der Simson war ein Streiter Jesu Christi. Und man könnte die ganze Simson-Geschichte unter der Überschrift ansehen, Simson, ein Streiter Jesu Christi. Wir wollen mal von den Streitern Jesu Christi heute Abend so ein paar Sachen ansehen. Wie es einem Streiter Jesu Christi gehen kann. Das Erste ist, ein Streiter Jesu Christi kann sehr müde werden. Sehen Sie, in Kapitel 15, Vers 7, sagt der Simson, Simson sprach zu ihnen, wenn ihr solches tut, will ich mich an euch rächen und danach aufhören. Er schalt das gleich, dass ihr alle nach hinten Stühle anschleppen, ist bezaubernd, weil hier vorne alles leer ist. Aber darf ich Ihnen sagen, wenn Sie nächste Mal kommen, gehen Sie gleich nach vorne, ist alles leer, nicht? Schleppen Sie nur noch bei, wenn Sie vorne zurückziehen, gehen noch viel mehr Stühle hinten hin. Da sagt Simson, ich will mich an euch rächen und danach aufhören. Und dann heißt es, er zog in die Steinkluft von Edam. Er zieht sich zurück. Merkwürdig, dieser Mann, den der Geist Gottes, schon in frühester, ich weiß gar nicht, was los ist, kann meine Frau vielleicht mal, du hast noch einen Fuß daraus, mal hingehen und pfeife er so, oder das Ding abdrehen, der blöde Weg ist ab. Wer außerstande hier zu stehen, ist ab. Natürlich der Hausmeister, das macht schon alleine durch. Nein, sicher, der steht da. Das sieht man alleine dadurch. Das sieht man alleine dadurch. Wir müssen was Neues erfinden. Nein, nein, jetzt nicht. Sie, lass mal. das sind technische Schwierigkeiten. Wenn Sie was technisch Neues haben, dann wird es gleich noch wieder schreckliche neue Katastrophen. Der Simson sagt hier schon, ich will noch eine Tat tun, dann gehe ich weg. Und dann zieht er sich zurück in die Steinkluft zu Etham. Ich bin überzeugt, dass die Steinkluft zu Etham, ich kenne sie nicht, auch bestimmt kein komfortables Quartier war. Sie war etwas Gegenteil von Hilton Hotel, nicht wahr? So etwa. Es war sehr kein Vergnügen, in der Steinkluft zu Etham zu wohnen. Aber das zieht Simson allem anderen vor, um aus allem mal rauszukommen. Wie kenne ich das von Streitern Jesu Christi, so Leiter, mal aus allem raus jetzt. Bitte? Die läuft nicht. So, dann ist gut, dann weiß der Kugel, was jetzt sieht, der liebe Kugel. Ist egal. Bitte? Mal aus allem raus, mal gar nichts mehr mit zu tun haben, mal die ganzen Kämpfe los sein. Verstehen Sie, die schreckliche Steinkluft zu Etham, die bestimmt ein furchtbares Quartier war, ist ihm im Augenblick lieber als irgendwie in die Kämpfe des Volkes Gottes verwickelt zu sein. So müde ist der Streiter Jesu Christi geworden. Ich suche ein bisschen zu verstehen. Sehen Sie, wir haben schon ein paar Geschichten von seinen Kämpfen gelesen. Ich habe letztes Mal über die Geschichte von den Füchsen gesprochen, nicht? Wo er die Schwänze zusammenbindet und Fackeln dazwischen und die lässt sie laufen und die Ernte wird angesteckt, der Philister. Da sagt ein alter Ausleger, er sollte nach dem Auftrag Gottes mit den Philistern kämpfen. Aber es mischte sich auch viel Fleischliches ein. Lieben Freunde, es gibt keinen Streiter Jesu Christi, wo sich nicht auch viel Ungöttliches einschleicht. Verstehen Sie, es gibt eine Unmenge Menschen, die sagen, etwa von so einem Pastor Busch, wir geben zu, dann Streiter Christi, aber das hätte er nicht tun sollen, und so zornig wollte er nicht sein, und hier wegen dem Ding hätte er sich auch nicht so aufregen sollen, und nicht, es schleicht sich viel Ungeistiges ein, klar. Wer gar nichts tut und sich ins Bett lebt und schläft, ist sicher vor vielen bewahrt, vor vielen Sünden bewahrt, die Kämpfer Jesu Christi tun, nicht wahr? Ganz bestimmt, wer sich einfach bloß anprägen lässt, noch nie was für Jesus getan hat, der wird ganz bestimmt vor manchem Fleischlichen bewahrt bleiben. Aber Gott bewahre mich vor dieser Bewahrung. Verstehen Sie? Aber wer im Kampfe steht, da mischt sich Fleischliches mit ein. Aber das Merkwürdige ist, dass der Herr darüber nicht schweigt und mit seinen Knechten rechtet. Dass der Herr dem Simson sagt, siehst du, Simson, das war dein ganz persönliches Temperament, was mit dir durchging. Und die Sache mit dem Mädchen, die war auch nicht ganz in Ordnung, da war sehr viel fleischlicher Wille dabei. Und der Simson sagt, du hast recht, Herr, ich kann jetzt nicht mehr. Wo wir anpacken, versündigen wir. Wir sind ja wie sonst ein Weg, was wir anpacken, wird schwarz, nicht? Gut, dann werde ich jetzt nichts mehr tun. Dann bin ich bewahrt davor, dass ich meine, in die Kämpfe des Reich Gottes sich Fleischliches einmische. Kann man verstehen, nicht? Und dann, was richte ich denn aus? Oh, die Knechte Gottes, die Streiter Jesu Christi, das sind also nicht bloß Pastoren gemeint. Wollen Sie es mal bitte zuerst nehmen? Es gibt hier treue Frauen und Männer, die an ihrem Teile sich als Streiter Jesu Christi wissen, nicht? Gott sei Dank, Gott sei Dank, dass hier Studenten und junge Leute und Leiter und Frauen und Männer sind, die das wissen. Ich habe eine Aufgabe. Wer Jesus gehört, der nimmt er sofort in seinen Dienst. Aber dann kommt die Frage, was richte ich denn eigentlich aus? Ist nur ein Mensch zum Glauben gekommen? Ja, habe ich nur einen dazu gekriegt, dass er wenigstens die Bibelstunde mitgeht? Nichts. Ich richte nichts aus. Es lohnt ja nicht. Es lohnt nicht mehr. Es gibt in Württemberg eine ganze Gemeinschaftsbewegung unserer lieben hanischen Brüder, die so weit sind, dass sie sagen, heute will der Herr bloß noch sein Volk vertiefen. Die Zeit, wo man wirbt, wo man missioniert, wo man zeugt, ist vorbei. Die einfach schon völlig resignieren, sagen, so eine gottlose Welt, da will Gott gar kein Zeugnis mehr. Eine schlimmere Müdigkeit kann man sich ja gar nicht vorstellen, nicht? Also, wo es gerade zur Theologie wird, wir sind nicht mehr Streiter, wir sind bloß noch Pensionäre, bloß noch Tross. Aber Sie verstehen, der Streiter Jesu Christi müde wird. Mal aus, am raus. Und wenn Sie mal in die Bibel, so ging es dem Simson, nicht? Und so zieht er sich in die Steinkluft zu Ethan zurück. So, hier hat er Ruhe. Er hat zwar ein hartes Bett, aber hier hat er seine Ruhe. Es ist zwar mächtig kalt oft in der Regenzeit in der Steinkluft zu Ethan, aber da ist wenigstens kein Heide, um den er ringen muss, nicht? Hier sind keine Philister und keine aus Israel, die wir gleich hören, eine tote Kirche sind. Hier bin ich allein mit meinem Gott. Das genügt mir. So. Wenn wir einmal genau die Bibel lesen, dann werden wir sehen, dass fast bei allen Streitern Jesu Christi in der Bibel auf einmal über sie kommt, dieses Verlangen aus allem heraus in die völlige Ruhe. Jetzt das Zweite, was hier steht. Aber Simson wird nicht in Ruhe gelassen. Simson kriegt keine Ruhe. Streiter Jesu Christi kriegen keine Ruhe. Das fällt flach. Das ist eine Illusion. Sie müssen schon aufhören, ihrem Herrn zu gehören. Nicht? Dann haben Sie Ruhe. Streiter Jesu Christi werden nicht in Ruhe gelassen. Das ist das Zweite. Wir wollen zunächst mal in die Bibel hineinsehen, dann werden wir das sehen, wie tatsächlich unser Herr dafür sorgt, dass die Streiter Jesu Christi sich nicht auf den alten Teil setzen. Da war zum Beispiel ein Mann, der hieß Elia, ein gewaltiger Streiter Jesu Christi, ein Prophet Gottes, der dem König Ahab, dem gottlosen König, dem abgöttischen, ein religiös war, er lauter Heidengötter angebetet, aber den lebendigen Gott hat er verleugnet. Dieser Elia trat diesem Ahab entgegen, gewaltig, und hat ihn herausgefordert von dem ganzen Volk auf dem Berge Karmel. Die kennen die Geschichte nicht. Es ruft ihr euren Baal erstmal an, wo Feuer vom Himmel fallen lässt, und wir rufen den lebendigen, ich allein rufe den lebendigen Gott an. Wollen wir sehen, wo Feuer vom Himmel fällt. Und so gewaltige Kämpfer hat er ausgefordert. Und dann auf einmal packt ihn die Verzweiflung. Diese gewaltige Bezeugung Gottes auf dem Karmel hat nichts ausgerichtet. Der König bleibt so gottlos unter dem Einfluss seiner Frau Isabel, nicht? Oh, wie können Frauen Männer gottlos machen? Junge, Junge, Junge. Schon Isabel, den, nicht? Ich habe viele junge Männer, die gut anfingen, auf der Strecke bleiben sehen, weil das Mädchen, das sie erwählt hatte, bis zur Hochzeit mit die Bibelstunde kam, oder Feierabend, nicht? Dann fing sie an und sagte, jetzt geht ihr was Geist an. Und dann war es aus mit dem Christentum. Nee. So war die Isabel und der Elia sagt was richtig aus, hat nichts geholfen. Der Herr hat schon mehr Karmel. Also Sie kennen die Karmel-Geschichte hoffentlich, nicht? Die brauche ich nicht zu erzählen. Gott hat sich gewaltig bezeugt und es hat nichts geholfen. Israel bläst das Hörnchen wie sein König. Es lohnt nicht. Ich bin's leid. Ich möchte Ruhe haben. Und vielleicht sagt ihm der Herr, du hast nachher die 300 Baalspfaffen umgebracht. Das war zu viel, Elia. Das war fleischlich. Da hat sich Fleischliches eingemischt. Da sagte Elia, auch das noch. Man macht verkehrt, man kämpft um die Ehre Gottes. Und dann ist alles bloß falsch gewesen. Ich will meine Ruhe, dann marschiere ab in die Wüste. Fort. In die Wüste. Wie die Steinkluft zu Ethan. Wissen Sie? Da hat er Ruhe vor Elia und vor der gottlosen Frau Isabel und vor dem schwankenden Israel, nicht? Vor falschen Propheten und üblen Kollegen, da ist Ruhe und Feierabend, nicht? Da will keiner was von ihm. Da geht er in die Wüste und schläft unter einem Wacholderbaum ein. Und da gibt der Herr ihm eine Stärkung, dass er weiterwandern kann, bis zum Berge Horeb. Ganze Sinai-Halbinsel hat er durchquert. Wo Israel 40 Jahre marschiert war, da marschiert er. Ne? Und in der, am einsamen Berge Horeb, wo Gott dem Mose erschienen war, da sagt der Herr, was tust du hier? Herr, ich habe nichts ausgerichtet. Ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Keiner wird es von dir wissen. Geh hin, Elia, und salbe mir den Hasael zum König des Aufträge. Der Herr lässt ihm keine Ruhe. Wenn er mal im Himmel ist, Elia, darfst du ausruhen. Aber hier, geh zurück ins Getümmel. Der Herr lässt seinen Streitern keine Ruhe. Er holt sie wieder raus. Oder ich denke an die Geschichte von Moses. Moses fühlt als junger Mann, dass er berufen ist, Israel aus der Knechtschaft zu führen. Er erschlägt Ägypter und dann ist das alles falsch gewesen. Da hat sich Fleischliches eingemischt. Das war gar nicht Gottes Wille, der gleich totlegt. Und dann muss er fliehen und wird ein stiller Mann am Berge hoch. Da erscheint ihm der Herr in dem brennenden Busch. Mose, geh hin und führe mein Volk heraus. Lass mich doch in Ruhe. Nein, ich lass dich nicht in Ruhe. Streiter Christi, geh ins Getümmel. Ich hätte am liebsten Lust, Sie mal selber zu fragen, ob Ihnen noch so Streiter Jesu einfallen. Ich glaube, der Sohn Gottes selber. Da heißt mal, dass Jesus entwich vor dem Volk in die Wüste und blieb eine Nacht im Gebet. Und wie er morgens auf zu seinen Jüngern kommt, strömt da ein Volk heran, die um den See ihm nachgelaufen sind. Er kriegt keine Ruhe. Es wird nichts mit dem Ruhen. Sondern das Volk läuft ihm nach, die hungrigen Seelen. Der Sohn Gottes. Und so geht seinen Streitern. Auch dem Simson. Simson, du bist auf dem falschen Weg in einer Felskluft. Das leuchtet sehr ein. Ich war da so Einsiedler. Und nun wird er wahrscheinlich, vielleicht wäre er geistlich in sehr viel weitergekommen. Aber der Herr lässt seine Streiter nicht da auf dem alten Teil sitzen. Aber nun ist beim Simson ein bisschen anders gegangen. Sehen Sie, das ist mir so merkwürdig. Ich könnte noch eine Menge Geschichten erzählen, wo Streiter Jesu Christi Stille haben wollen und der Herr ruft sie rein. Aus der Kirchengeschichte bei Calvin. Calvin, dieser junge, geniale Zeuge Jesu Christi in Paris. Und dann gibt es da ein paar Scheiterhaufen, der riecht. Das Menschenfleisch verbrannt, der sieht, wie die Zeugen Jesu gerüstet werden am Scheiterhaufen von dieser katholischen Kirche. Und da flüchtet er. Ich bin Gelehrter, ich will nicht in diesen Kampf. Und auf der Durchreise kommt er durch Genf. Da ist der Kampf der Reformation. Und da hört der Großreformator Fall, der junge Calvin ist da, das gewaltige Buch geschrieben hat, Institution. Und da geht Pfarrer in das Gasthaus und holt den Calvin. Nein, sagt Calvin, lass mich in Ruhe. Kämpfer sind wilde Tiere, reißende Tiere. Mensch, ich bin kein Kämpfer, ich bin kein Mann für sowas. Ich kann nicht organisieren, lass mich in Ruhe. Und das ist gewaltig, wie der Pfarrer ihn schließlich sagt. Wenn du jetzt dem Ruf Gottes nicht gehorchst, dann sei verflucht mit deiner Ruhe. Sei verflucht, er verflucht ihn. Und da bricht der junge Calvin zusammen und sagt, ich gehorche Gott. Und wird der Kämpfer für die schweizerische und französische protestantische Kirche. Die heute reformierte Kirche geht auf Calvin zurück. Ich sage, ich könnte stundenlang weiter erzählen, wie der Herr müde Streiter, die sich zurückziehen wollen, gleichsam ein Ohrenrand führt wieder in die Schlacht. Und wenn hier Leute sind, die die Ruhe lieb haben, sage ich ihnen also, es möchte ihnen die Trommeln des Heeres Gottes und die Wehen fahren und die Posaunen ins Ohr dröhnen und ins Herz. Dass der Herr seine Streiter im Kampfe will. Aber bei Simson war es nun noch anders. Simson bekam keine Ruhe. Aber merkwürdigerweise war es nicht der Herr, der ihm keine Ruhe ließ, sondern der Teufel und die Welt, zusammengefasst in den Philistern. Wir kommen also hier noch ein bisschen was anderes. Verstehen Sie? Hier ist nicht der Herr, der seinem Streiter sagt, los auf, nicht schlafen, sondern hier kommen die Feinde des Reiches Gottes an. Allen denen, die in Ferien waren, letzte Zeit nicht da waren, muss ich noch mal kurz erklären, dass all die alttestamentlichen Geschichten eine geistliche Bedeutung haben. Und dass in den Philistern gewissermaßen uns geschildert werden, die Feinde des Volkes Gottes, wenn Sie mal das Alte Testament lesen, immer kommen die Philister vor, die Götzendiener, die, mit denen Israel im Kampfe liegt, mit denen es keine Ruhe gibt, keine Grenzen, immer werden sie überschritten. Das ist gleichsam in den Philistern dargestellt, das, was unser Katechismus sagt, der Teufel, die Welt und unser eigenes Fleisch und Blut. Ist Ihnen das klar, was das bedeutet? Oder muss ich es erklären? Der Teufel, die Welt und unser eigenes Fleisch und Blut. Alles, was gegen unseren Glauben streitet, gegen neue Natur streitet. Teufel, Welt und unser eigenes Fleisch und Blut. Das sind die Philister. Und nun kommen die an. Wollen wir eben nochmal lesen, Kapitel 15, Vers 9. Da zogen die Philister hinauf und lagerten sich in Juda und ließen sich nieder zu Lehi. Aber die von Juda sprachen: Warum seid ihr wieder uns heraufgezogen? Sie antworteten: Wir sind heraufgekommen, Simson zu binden, dass wir ihm tun, wie er uns getan hat. Sehen Sie, Gott beruhigt sich nicht dabei, wenn seine mit Blut erkauften Leute faul sind im Geist. Aber der Teufel beruhigt sich auch nicht dabei, wenn die Streiter Jesu sich vom Kampf zurückziehen wollen. Der Teufel beruhigt sich auch nicht dabei. So, der Teufel sagt, jetzt ist der Simson, der Steinkluf zu Etam, schön. Er schadet uns wenigstens nichts mehr jetzt. Er tut uns Philistern keinen Abbruch mehr. Aber er ist doch eine beständige Gefahr. Wir müssen ihn vollends ganz erledigen. Und nun kommen sie, ihn zu binden und umzubringen. Und glauben Sie mir, so macht es der Teufel auch. Wenn ein Jünger Jesu, deren Zeuge war, etwa so ein Leiter im Jugendhaus, oder irgendwann an einer Front des Reiches Gottes aktiv war, sagt, jetzt kann ich nicht mehr, ich muss meinem Geschäft jetzt widmen, oder ich kann nicht mehr Zeuge Jesu Christi sein, ich bin jetzt kein Streiter mehr, ich muss mich jetzt zur Ruhe setzen, dann gibt der Teufel keine Ruhe und sagt, du bist ja doch noch für mein Reich gefährlich, solange du Jesus gehörst. Jetzt werde ich dafür sorgen, dass du vollends ganz erledigt wirst mit deinem Glauben. Ganz erledigt. Und Sie werden sehen, dass Leute, die für Jesus nichts tun wollen, kein Zeugnis haben, die nicht in der Fürbitte stehen für die Front des Reiches Gottes, die also nicht im Heere Jesu Christi stehen, die sagen, ich will für mich ein Glaubensleben haben, dass sie dies bisschen Glaubenslebens von uns auch noch verlieren. Auch noch verlieren. Der Teufel sagt, die werde ich von uns ganz erledigen. Und die Welt sagt, die will ich ganz erledigen. Es genügt nicht nur dem Teufel, sondern der Welt um uns her, ist es sehr peinlich, wenn ein Mensch sich richtig bekehrt. Das ist ja in jeder Hinsicht unbequem, nicht? Der betet zu Tisch und dann ist schon eine kleine Mahnung an gottlosen Menschen. Und er kann aber einmal nicht mitmachen bei irgendwelchen Geschichten, das ist wieder eine Mahnung an die Welt, nicht? Und so ist für die Welt ein wiedergeborener Mensch sehr unbequem. Und der sagt, die Welt, auch wenn er jetzt gar nicht für Jesus aktiv ist, er ist unbequem. Wir werden dafür sorgen, dass er wieder uns gleich wird und tot ist. Geistlich tot. Ist deutlich, nicht? Der Teufel wählt unser eigenes Fleisch und Blut. Sorgen dafür, dass wir, ist deutlich, was ich meine, erledigt werden, wenn wir nicht mehr Streiter Jesu Christi sein wollen. Wer nicht im Kampfe ist, den macht der Teufel und die Welt und sein eigenes Herz wollen es ganz fertig. Wer nicht im Kämpfschreiter Jesu Christi sein will, den machen der Teufel, die Welt, das eigene Fleisch und Blut vollends ganz fertig. Im Glauben ganz fertig. So, das ist jetzt der nächste Punkt. Also, Simson will Ruhe, der Streiter Jesu Christi. Der Streiter Jesu Christi wird nicht in Ruhe gelassen.
Und jetzt als drittes muss ich Ihnen in diesem Text zeigen, eine Christenheit, die unter allen Umständen Ruhe will. Ich lese Vers 11. Da zogen 3000 Mann vom Volke Gottes, von Juda, hinab in die Steinkluft zu Etam und sprachen zu Simson. Simson, wir wollen uns um dich scharen. Simson, du hast es im Glauben gewagt, dem Herrn zu gehören. Simson, wir wollen uns um dich scharen und siegreich sein über die Philister. Simson, zeige uns, wie das ist, wenn man im Glauben kämpft. Nein, so sagen sie nicht. Sondern sie sagen, Simson, du hast uns was Schönes eingebrockt. Simson, du hast die Unruhe ins Land gebracht. Simson, wir sind doch den Philistern untertänig. Wie kannst du jetzt mit denen Krach anfangen? Nicht, wir lesen es. Weißt du nicht, dass die Philister über uns herrschen? Warum hast denn das an uns getan? Sind das Bild eines Volkes Gottes, einer Kirche, einer Gemeinde, die sich abgefunden hat mit der völligen Ruhe. Über dieses Israel können die Philister herrschen. Da können sie ihre Baalsfeste halten, da kommt nicht ein Schnaufer von Protest aus dem Volke Gottes, sondern man muss tolerant sein. Und wenn dann die vornehmen jungen Leute zu den Götzenfesten der Philister eingeladen wurden, da haben sie gesagt, dieser enge Pietismus, das geht ja nicht. Schließlich sind wir verantwortlich für die Welt. Es ist immer nicht gleich, ob wir da auch dabei sind. Und dann waren sie auf den Götzenfesten dabei. Ne? Und sind sie doll verantwortlich, vielleicht wäre noch mehr gesoffen worden, so waren sie alle bloß 3/4 du. Sie hatten sich abgefunden. Hier hatten die Philister gegen dieses Juda nichts mehr einzuwenden. Es hat Zeiten gegeben, vorher, nachher, wo zwischen Israel und den Philistern Krieg war. Zwischen dem, das ich jetzt mal übersetze, zwischen dem Geist der Welt und dem Geist der Gemeinde Jesu Christi Kampf war. Wo deutlich wurde, wo hier ist die Grenze des Volkes Gottes und hier beginnt Philisterland. Aber weißt du nicht, dass die Philister über uns herrschen? Wissen Sie, was mögen dafür viele kluge Reden gehalten worden sein, nicht? Du musst doch nicht die Philister herausfordern. Ich weiß noch, wie es im Kirchenkampf war, da ging immer die Geschichte mit den Löwen, nicht? Das ist immer gesagt, wenn wir in Kampf gerieten mit dem gottlosen Weltanschauung der Nazis, dann kamen die lieben Christen zu mir und sagten, als er Daniel in der Löwengrube war, gut, da hat er doch nicht gerade den Löwen auf die Schwänze getreten. Doch, habe ich gesagt, er hat gesagt, Schwänze weg, ich laufe jetzt hier. So hat er gesagt. Verstehen Sie, und dies ist die Haltung einer Gemeinde Jesu Christi, die permanent sich der Welt gleichgestellt hat. Nur um Gottes Willen kein Anstoß, nur kein Zeugen, nur kein Kampf. Nur möglich beweisen, dass wir zu den Philistern ja ganz gut passen. Wir meinen ja im Grunde dasselbe. Wir meinen Religion und die meinen mit ihrem Baal auch Religion und die meinen ja auch dasselbe wie wir, wenn man es genau bei Licht betrachtet. Man wusste nicht, ob man noch im Philisterland war, wenn man über die Grenze ging oder bereits im Volke Gottes. Das war nicht mehr festzustellen. Und nun kommt da ein geisterfüllter Mann. Ruf Bekehrung und Erweckung. Ruf zum Herrn, sagt, wir haben Nein zu sagen, sind Philistern. Simson, wie konntest du das tun? Wir sehen, es ist erschüttert. Eine Gemeinde, eine Kirche, also Israel ist hier wie eine tote Kirche, eine Kirche, die mit der Welt Frieden geschlossen hat, sieht nicht in der Welt ihren Feind, sondern immer den geisterfüllten Zeugen. Eine Kirche, die mit Weltfrieden ist, sieht nicht in der Welt ihren Feind, sondern immer nur in den geisterfüllten Zeugen. Die sind die Störenfriede, die sind die Bösen, die sind die Schrecklichen. Bumm.
Darf ich Ihnen klar mal sagen, also ich sehe zum Beispiel nie mehr an der Linie, nicht?
Nie hast du das getan. Das ist schön, alles glatt, nicht?
Aber das ist meine persönliche Überzeugung. Aber seien Sie überzeugt, dass es immer so ist, dass eine weltlich gewordene Kirche, die in Frieden mit der Welt gemacht hat, sich im Grunde ärgert an den Simsons, an denen, die einen Auftrag von Gott haben. Statt sich um Simson zu scharen. Auch wissen Sie, nun steht die ganze Kirchengeschichte vor einem auf. Nicht? Die Reformationsgeschichte ist ja so eine Tragödie eigentlich. Luther war ja das treueste Glied der katholischen Kirche. Ein Mönch, der das mit ganz, ganz ernst nahm, Mönch zu sein. Und dann schlägt er die Thesen an, nur von dem Wunsch beseelt. Meine geliebte Kirche muss doch nicht Baal dienen, sondern dem Herrn. Ich musste doch befreien von solchen schrecklichen Sachen wie im Ablass. Ich muss ihm doch sagen, Buße, Glauben, Jesus. Und die ganze römische Kirche fliegt nicht mehr in den ganzen Götzendienst der Renaissance ihren Feind, sondern nur in diesem Aufrührer, wie sie sagen. Nicht? Bis sie ihn erledigt haben. Und ich denke an Erweckungszeiten, als der ich habe so gern die Geschichte Sieger der Erweckungszeit, nicht wahr, lieber Bruder? Das ist ja einfach ein Schulbeispiel für die Dinge des Reiches Gottes. Als der junge Gerbermeister Tillmann Siebel sich bekehrt hat und in Freudenberg anfängt, eine Bibel in seiner Wohnung zu halten und einer nach dem anderen von den jungen Menschen zu Glauben kommt, als sie nicht mehr in der Kneipe sitzen, sondern in der Scheune von Tillmann Siebel, um da ihre Bibelstunden zu halten. Das war eine Zeit, wo die Kirche völlig rationalistisch war, also das heißt, dem Geist der Aufklärung der damaligen Philosophie erlegen war. Man wagte nicht mehr von Wundern, von Offenbarung Gottes zu reden, sondern nur von Gott, Tugend und Sterblichkeit. Es gibt ein höheres Wesen, wir müssen tugendhaft sein und können es, und wir hoffen auf Unsterblichkeit. Das war der ganze Inhalt, auf den das Evangelium zusammengeschrumpft war, nicht? Und nun kommt Tillmann Siebel, liest die Bibel, das Menschenherz ist böse von Grund auf, wie es im Katechismus steht. Jesus versöhnt, sein Geist macht neu, wir brauchen eine Wiedergeburt. Offenbarung, Gott ist gekommen in seiner Offenbarung in Jesus Christus. Das gab eine Bewegung in Freudenberg, die griff um sich. Da der rationalistische, gleichgeschaltete Pfarrer von Freudenberg eine Predigt gehalten und hat in die Kirche hineingerufen. Es ist hier ein Feuer ausgebrochen und ich fordere alle ordentlichen Leute auf, mitzulöschen. Das war nicht zu spät, nicht? Das Feuer brannte schon so, dass ich mir im Kopf muss. Aber sehen Sie, eine weltlich gewordene Kirche sieht nicht im Götzendienst ihren Feind, sondern den geisterfüllten Zeugen. In den geisterfüllten Zeugen. Und ich brauche hier bloß noch mal die schöne alte Geschichte zu erzählen. Verzeihen Sie, dass ich zum 100. Mal tue, dass ich einmal in 9 Kirchen im Siegerland eine Festpredigt hatte und dann in der alten Chronik der Gemeinde las, wo ein rationalistischer, aufgeklärter Pfarrer auf der Kanzel sagt, in meiner Kirche ist das Feuer in Freudenberg und Siegen, Gott sei Dank ist unser Kirchspiel davon verschont. Außer einem räudigen Schaf in Altenseelbach. Da war ein Mann zum Glauben gekommen, der muss schon wiedergeburt. Der kann die Macht des Blutes Jesu Christi. Neulich beim Liebesmahl sagte irgendjemand, ich bin eine Enkelin oder was von dem räudigen Schaf aus Altenseelbach. Ich sage, das ist ein großes Erbe, ein herrliches, nicht? Ich weiß nicht mehr, wer das war. Außerdem ein räudigen Schaf. Verstehen Sie? Dieser Mann, diese Kirche, diese ganze Kirche, sah nicht in der Gottlosigkeit ihren Feind, sondern diesem geisterfüllten, räudigen Schaf von Altenseelbach, der den Leuten sagte, tut Buße, kehrt um, der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Nicht? So kommt die Gemeinde des Herrn Israel mit 3000 Mann zum Simson und sagt, du hast uns was eingebracht, du Unruhstifter. Es ist grausam. Nun kommt eine Geschichte, die man nie ganz verstehen kann. Der Simson sagt, schwört mir, dass ihr mir nichts tun wollt. Da sagen sie, nein, wir schwören dir, wir tun dir bestimmt nichts. Wir wollen dich bloß den Philistern geben. Der Simson war doch nicht so dumm, dass er nicht wusste, dass das indirekt der
Mord war an ihm, nicht? Denn die Philister brachten sicher um.
Verstehen Sie, hier ist einmal so eine Stelle. Wie kann Simson das tun? Wenn so eine Stelle kommt, dann habe ich immer das Gefühl, jetzt bricht der Boden unter mir ein und da ist was drunter, nicht? Das ist was drunter. Und hier ist wirklich was drunter. Hier einmal merke ich, dass diese Geschichten von den Richtern immer hinweisen auf das Wort Jesu. Sucht in der Schrift. Sucht in der Schrift, denn sie ist die von mir zeuget. Sehen Sie, die Richter, also diese Richter hier wie Simson, Gideon, Barak, werden im Richterbuch genannt auch Heilande. Das steht in der griechischen Übersetzung der Bibel dasselbe Wort wie im Neuen Testament für Jesus Soter, der Heiland, der Retter. Und das macht uns ganz klar, das sind diese Männer wie Simson, wie Gideon, wie Barak, wie all diese Richter, Jesus abschatten. Trotzdem sich bei ihnen viel Fleisches einmischt, kommt immer wieder das Bild Jesu raus. Und so hier. Hier wird Simson auf einmal zur Weissagung, zum Vorbild auf Jesus. Ich möchte Ihnen das an zwei Dingen deutlich machen. Wir tun dir nichts. Wir geben dich nur in der Heidenhände. Das ist die Geschichte Israels. 1000 Jahre später, als der andere Simson Jesus vor ihnen steht und sie ihn festnehmen. Nein, sein Blut soll nicht an unseren Händen kleben. Wir tun dir nichts. Wir geben dich nur in der Heidenhände. Und es ist etwas Merkwürdiges, nicht wahr, wie Israel alles daran lag, dass der Pilatus das Todesurteil vollzieht. Dass er gekreuzigt wird nach Römerweise, das war keine Todesart in Israel. Gott wollte das Kreuz, was schon vorgebildet war in dem ehernen Schlange im Alten Testament. Das ist nicht merkwürdig. Einmal kommt da so ein Zug raus, so ein merkwürdiger, nicht? Volk Gottes nimmt seinen Erlöser, seinen Heiland fest. Er ist ihm zu bedrückend. Da kommt zu viel auf ihn zu und gibt ihn in der Heidenhände. Und es ist eigentlich was Herrliches, dass also bei so einer Betrachtung einer alttestamentlichen Geschichte so am Schluss auf einmal das Bild des leidenden Sohnes Gottes vor uns steht. Ich möchte keine Predigt halten und keine Bibelstunde, wo nicht von dem Lamm Gottes die Rede ist, das am Kreuz geopfert ist. Denn, lieben Freunde, alles kann mein Gewissen nicht ruhig machen und kann mein Herz nicht fröhlich machen und mir nicht Frieden mit Gott geben, als dieses Lamm Gottes, das die Römer aufs Kreuz legten, das die Heiden ermordet haben. Und darum bin ich ganz froh, dass der Text uns zum Schluss diesen Heiland vor die Augen stellen. Und das andere, worin der Simson dem Herrn Jesus so ähnlich ist, dass er sich willig binden lässt. Wie der Simson dann der Steinkluft zu Etham gebunden wird, das sehen wir ja richtig, Gethsemane vor uns. Wie Jesus die Hände hinstreckt und sich willig binden lässt. Ich habe ein uralten Liedervers gefunden aus einem Lied, das also weder in diesem noch im vorigen Gesangbuch zu finden ist, der bei einer Simson-Auslegung eines ganz alten Auslegers zitiert wird, hier, an dieser Stelle. Herr Jesus, du bist selber reich an Stärke, Kraft und Allmacht wohnt bei dir. Aber hier in diesem Werke, wo er gebunden wird, geht Geduld der Allmacht für. Sonst müssten Band und Schlingen wie des Simsons Stricke springen, ja so eilig und so leicht wie der Zwirn, der Feuer räucht. Was räuscht ist, weiß ich nicht, aber ich verstehe schon. Denn der Simson hat die Stricke nachher zerrissen, das hat Jesus nicht getan. Hier ist das schon wieder vorbei. Sehen Sie, im Augenblick leuchtet das Bild Jesu auf. Im Augenblick leuchtet das Bild Jesu auf, der sich bitten lässt. Aber dann zerreißt Simson die Stricke und Jesus geht bis zum Tod. Und nun sehen wir den gebundenen Heiland. Darf ich den Vers nochmal lesen? Zum Kreuz gehen. Du bist selber reich an Stärke, Kraft und Allmacht wohnt bei dir. Aber hier in diesem Werke geht Geduld der Allmacht für. Sonst müssten Band und Schlingen wie des Simson Stricke springen. Jesus geht bis zum Ende. Simsons reicht vorher eine Stricke. Wollen wir das abschließen? Man kann diesen gebundenen Simson noch von der anderen Seite ansehen und das tun wir das nächste Mal, nicht? Das tun wir das nächste Mal. Heute möchte ich schließen mit diesem Bild auf den leidenden Heiland, der nichts ist herrlicher, als ihn anzusehen. In einem Lied heißt es, alles Tage wird dies Bild schöner unserem Blick enthüllt.